Ja, danke euch vielen, dass ihr uns geholfen habt, ein flottes Loblied auf Gottes Wort zu singen, obwohl das, was wir ja kurz vorher gehört haben, vielleicht einem nicht ganz so glatt runtergeht. But first I want to welcome my dear English-speaking brothers and sisters here in our service and for this sermon. Let me greet you with a verse from the New Testament. St. Paul says in Ephesians 2, verse 19, "Now, therefore, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with the saints and also members of God's household." I don't know how good your chances are to become a citizen of Germany. I don't know how good the chances are for your Antrag, for your apply for asylum. But one thing I can say for sure, when you follow Jesus, you are a fellow citizen with us, the Germans following Jesus. And this is one thing I want to mention at the beginning of this sermon. We are one church in Jesus, no matter from where we come. Divisionen des Amos. Amos 7, Vers 1 bis 9, Vers 2. Wir sind ja jetzt kurz vor dem Ende unseres Kurses, gemeinsam auf Kurs bleiben. Wir haben in Erinnerung dieses schöne Bild, das Segelboot, das sich im Wind neigt. Und ich muss sagen, dieser Amos fällt mir nicht leicht. Ich habe das Gefühl, der Wind bläst uns teilweise sehr heftig ins Gesicht. Wie kann das sein, wo wir doch auf einer Segeltörn mit dem Wort Gottes unterwegs sind? Wie kann es sein, dass uns der Wind ins Gesicht bläst? Jetzt frage ich mal diejenigen, ja, wir gehen noch einmal zurück. Jetzt frage ich mal diejenigen unter euch, die bisher keine Segelerfahrung haben, wenn ihr euch jetzt überlegt, der Wind bläst von hier vorne euch ins Gesicht entgegen. Was denkt ihr, wohin ihr mit eurem Segelboot fahren könnt? Hat jemand eine Idee? Nach hinten, sehr naheliegend, man fährt nach hinten. Jetzt darf das nächste Bild kommen. Meine Segelerfahrung liegt nun über 30 Jahre zurück, als ich kurz nach meinem Abitur einen, glaube ich, zweiwöchigen Segelkurs mit dem Deutschen Christlichen Technikerbund am Ratzeburger See gemacht habe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dort habe ich gelernt, dass man eben nicht nur in die Richtung mit dem Wind fahren kann, sondern in sehr viele Richtungen. Also dieses etwas verwirrende Bild ist keine Blume und auch keine moderne Kunst, sondern es zeigt Kurse eines Segelbootes. Der Wind kommt von oben. Eine wichtige Erkenntnis. Für den Segler kommt der Wind immer von oben. Das heißt, wenn er uns jetzt entgegenbläst, der Wind kommt von oben. Es gibt gewisse Kurse, die wir nicht fahren können. Das ist das Segelboot oben in der Mitte, das steht im Wind, steht drunter No-Go oder Motor. Also wer segeln möchte, kann diesen Kurs nicht fahren. Ihr könnt mir nicht frontal entgegenfahren. Aber es gibt einen interessanten Kurs, den wir dort oben rechts oder links, also auf jeden Fall an der Seite sehen, auf beiden Seiten eigentlich. Wir können hoch am Wind fahren, wie es der Segler sagt. Das heißt, wir können zwar nicht dem Wind direkt entgegenfahren, aber ihr könnt, wenn ihr mich erreichen wollt, so schräg Richtung Tür fahren. Dann könnt ihr dort die Wände machen und schräg wieder in diese Richtung fahren. Man nennt das dann Aufkreuzen, wenn man in einem Zickzackkurs dem Wind entgegenfährt. Und ich denke, es ist wichtig zu fragen, was möchte Gott von uns, wenn er uns seinen Wind entgegenblasen lässt? Möchte er, dass wir uns von dem abtreiben lassen? So wie es der Priester Eli im Alten Testament gesagt hat, wo Gott Gericht über seine Söhne angekündigt hat, hat er gesagt, es ist der Herr, er tue, was ihm gefällt. Das war eine Gottergebenheit, die Gott, glaube ich, nicht gefallen hat. Sondern er möchte Reaktionen, wie wir sie heute in dieser Predigt bei Amos sehen. Er möchte, dass wir mit ihm ringen und trotzdem den Weg zu ihm suchen. Ja. Now I switch back to English. You always will see blue slides. This is royal blue for the English-speaking people. And you will see red slides. This is the red of our chairs, of our church. This is for the Germans. So, can we go? Yes. So this is an overview of the five visions of Amos. The locusts, the fire, the wall of tin, the harvest basket, and the Lord on the altar. We will see on the next slide that the first two visions and the third and fourth vision are strongly related to each other. Okay, back to German. Wir haben hier also die Übersicht über die fünf Visionen des Amos. In Rot werdet ihr immer den deutschen Text sehen, in Blau den englischen. Und das sind diese fünf Visionen, die Heuschrecken, das Feuer, die Mauer aus Zinn, ich werde auf das nochmal eingehen, der Erntekorb und der Herr auf dem Altar. Und wie wir hier sehen, sind die ersten beiden Visionen und die dritte und vierte Vision sehr eng miteinander verknüpft, was wir jetzt gleich am Text sehen werden. Warum habe ich hier so viel? Sonst habe ich hier einige Folien publiziert. Ja. So, I will read now the text in English and I hope my friends from the technique will find the corresponding slide. Yes. Okay. Then next one. Okay. Vision 1, Amos 7, 1-3. This is what my Lord Yahweh showed me. Someone was preparing swarms of locusts after the king's share had been harvested and just as the late crops were coming up. When they were about to strip the land clean, I cried out, "My Lord Yahweh, forgive! How can Jacob survive? He is so small." So Yahweh relented. "This will not happen," Yahweh said. Vision 2, Amos 7, 4-6. This is what my Lord Yahweh showed me. Someone was calling the fire. It dried up the great deep and was about to devour the land. Then I cried out, "My Lord Yahweh, I beg you, stop. How can Jacob survive? He is so small." So Yahweh relented. "This will not happen either," Yahweh said. I will now go step by step through the text. I will talk about the same text in German afterwards, maybe not exactly about the same places in the text, but you will see it about by the signs I make made in the text. Okay. Okay. So the first thing we see here is the way how Amos talks about his vision. It's very very interesting that he does not say, "I had a vision." He even doesn't mention this word vision. He does not put the "I had" at the beginning. But what he puts here in both these visions is, "This is." It's all about the contents of the vision. It's all about what God wants to say. It's not about the prophet himself. It's not about his vision, about the picture, but it's about what the Lord wants to say. Then the second point I want to mention is, he says, "My Lord Yahweh." Maybe you will not find this translation in King James or whatever you use, but it's a retranslation from a German translation, which I found in the internet. But I think it's an important point to see. It's not only "the Lord told me," it's "my Lord Yahweh." It is a person who speaks is a person that has a personal relationship to Jesus, I would say now, is in the Old Testament, a personal relationship to Yahweh. I left this Hebrew word here because I think it's an important word. It's the name of God, like God presents himself. He says, "I'm Yahweh," and this name means "I am," "ich bin." In German, "I am," but not only "I am," but it really means "I am for." And if the name is "I am for," the question is for what, for whom? And the Old Testament makes it clear, God is for Israel. God is for his people. He is someone who is with his people. Then the next point I want to mention is the prayer of Amos. In both cases, he describes the situation that the judgment of God, the bad things are about to happen. And in this situation, he cries out, "My Lord Yahweh, forgive," or "My Lord Yahweh, I beg you, stop." So both these visions are visions where there is a lot of action in it, And there's a reaction from the prophet. He starts to pray for his people. And then, if we point to the last verses of these two visions, we can read, "So Yahweh relented. This will not happen, Yahweh said." So there's not only a reaction from Amos himself, there's also the reaction of God. He changes his mind. Did we ever think that God could change his mind? Here we can read, yes, it is like this. So, nun wieder was für die Deutschen. Ich denke, es gibt einem so ein gewisses Gefühl, wie es einem Asylbewerber geht, wenn er hier nach Deutschland kommt, viel Deutsch um sich hört und nichts versteht. Oder ihr versteht es Englisch auch, dann bekommt es zweimal. Ja, genau. Genau. Deshalb jetzt in Deutsch. Also, wir sprechen über diese ersten beiden Visionen, die Heuschrecken und das Feuer. Vision 1, Amos 7, 1 bis 3. Dies hat mein Herr Jahwe mich schauen lassen. Siehe, einer ist dabei, einen Heuschreckenschwarm zu bilden, am Beginn des Aufgehens des Spätgetreides. Das Spätgetreide ist nach dem Kornfeldschnitt des Königs. Und er war dabei, die Pflanzen der Felder vollständig aufzufressen. Da sprach ich, mein Herr Jahwe, vergib doch, wie soll Jakob bestehen, denn er ist klein. Und Jahwe gereute es. Es wird nicht geschehen, hat Jahwe gesprochen. Vision 2, Amos 7, 4 bis 6. Dies hat mein Herr Jahwe mich sehen lassen. Einer rief die feurige Flamme. Sie hat die große Flut gefressen und sie war dabei, das Ackerfeld zu verschlingen. Ich sprach, mein Herr Jahwe, hör doch auf. Wie soll Jakob bestehen? Denn klein ist er. Jahwe gereute es. Auch das wird nicht geschehen, hat mein Herr Jahwe gesprochen. Ich denke, wenn wir verstehen wollen, was der Unterschied ist zwischen der ersten und zweiten Vision und der dritten und vierten Vision, müssen wir verstehen, zu wem diese Visionen gesprochen sind, beziehungsweise an wen sich dieses Gericht richtet. Und da sind wir hier in dieser ersten Vision, da geht es um einen Heuschreckenschwarm. Ist uns eigentlich noch bewusst, dass in dem Wort Heuschrecken das Wort Schrecken drin steckt? Warum eigentlich? Können wir es überhaupt verstehen? Was soll uns so ein kleines Tierchen erschrecken? Ich habe mal in Wikipedia reingeguckt. Da geht es um die Wanderheuschrecken. Dort habe ich gelesen, Wanderheuschrecken können bei Massenauftreten ganze Landstriche verwüsten. Etliche afrikanische Staaten werden regelmäßig von der biblischen Plage heimgesucht. Nach der achten der zehn Plagen des Alten Testaments. Ein einziger Heuschreckenschwarm kann aus mehr als einer Milliarde Tiere bestehen. Das entspricht einem Gewicht von 1500 Tonnen. Da diese Insekten ungefähr ihr eigenes Körpergewicht an pflanzlichem Material pro Tag vertilgen, ist der wirtschaftliche Schaden für die betroffenen Länder beträchtlich. Nebendran noch ein Bild aus Brems Tierleben von 1884. Hier ist noch ein Bild, wo wir sehen, wie so ein Heuschreckenschwarm über das Land herfällt. Es ist also keine schlechte Aufnahme von irgendwann. Die Flecken da drauf sind nicht etwa eine verstaubte Linse, sondern es sind wirklich Millionen und wie wir gerade gehört haben, auch Milliarden von Tieren. Eine Aufnahme aus Madagaskar. Und wir sehen hier am Rand noch schönes Grün, aber es muss uns klar sein, wenn so ein Schwarm am Tag 1500 Tonnen Grünzeug vertilgt, da ist nachher nichts mehr da. Das ist ratzekahl. Und der Ausdruck, der wirtschaftliche Schaden für die betroffenen Länder ist beträchtlich, ist harmlos. Ich denke, es geht hier wirklich um Existenzbedrohung. Es geht um Hungersnot. Es geht um Länder, die nicht einfach sagen können, na gut, dann ordern wir noch ein bisschen mehr Getreide aus Kanada und das Ding ist geritzt, sondern es geht hier um Existenzbedrohung. Und diese von der Existenz bedrohten Menschen landen dann bei uns als Wirtschaftsflüchtlinge. Ich lese weiter im Text, da heißt es, und er war dabei, die Pflanzen der Felder vollständig aufzufressen. Das ist also das, was wir hier gerade bei Wikipedia beschrieben bekommen haben. Es wird einfach alles ratzekahl leer gefressen. Und dann ist es interessant, ein bisschen weiter oben zu lesen, wann das hier passiert bei Amos. Da heißt es, am Beginn des Aufgehens des Spätgetreides. Und dann vermutlich später ein Zusatz für uns, die wir die Situation nicht mehr so gut kennen. Das Spätgetreide ist nach dem Kornfeldschnitt des Königs. Wir müssen es also damals so verstehen. Der König und seine Oberen wohnen in ihren Prachtbauten in Samaria, von ihren sicheren Mauern umgeben, und die Landbevölkerung lebt draußen auf dem flachen Land. Über den Winter wächst das Wintergetreide heran, und wenn es im vollen Korn steht, kommt der König mit seinen Oberen und schneidet alles ab und sammelt es in seine großen Vorratshäuser. Er hat also vorgesorgt. Dann wird nochmal gesät und es geht das Spätgetreide auf. Nicht so reich wie der erste Schnitt für den König, aber das ist für die armen Leute, für die Bevölkerung, zweite Klasse, das dürfen die nachher essen. Und in dieser Situation kommt dieser Heuschreckenschwarm, den Gott selber bildet. Das heißt, einer hat ihn gebildet und es wird ziemlich klar, dass Gott es ist. Es ist also nicht so, dass die arme Landbevölkerung schuldlos ist. Es ist nicht so, dass sie keine Strafe verdient hätte. Es ist nicht so, dass die armen Leute keine Schuld hätten. Aber es sind kleine Leute. Und so lesen wir es nachher, wie Amos betet: Wie soll Jakob bestehen? Denn er ist klein. Es sind die kleinen Leute, die bedroht sind durch diesen Heuschreckenschwarm. Und dann lesen wir, dass Gott durch seine nach der Fürbitte des Amos die Kleinen schont. Hier steht der Name Jakob. Es wird uns später auffallen, dass Israel steht. Jakob ist nicht dieser Ehrenname der Gotteskämpfer, nicht das Volk Gottes. Es sind die kleinen Leute. Jakob, der kleine Betrüger, der seinen Bruder mit einem Linsengericht um das Erstgeburtsrecht gebracht hat, der seinen Vater kurz vor dem Tod noch betrogen hat, damit es auch sicher auf seiner Seite ist. Das ist Jakob, die kleinen Leute, die auch Schuld angesammelt haben. Und dann in der zweiten Vision sehen wir das Bild von der feurigen Flamme. Es geht hier, wenn ich es richtig verstehe, um einen Steppenbrand. Es geht um eine Feuerwalze, die sich über das flache Land hinwegwälzt. Da heißt es, sie hat die große Flut gefressen. In manchen Übersetzungen steht von der Tiefe, die sie austrocknet. Wir müssen uns vorstellen, dass es so eine große Hitze ist, dass das Grundwasser einfach weg ist, ja, und dass damit das langfristig einfach zu einer Lebensbedrohung für die Landwirtschaft wird. Deshalb heißt es hier, sie war dabei, das Ackerfeld zu verschlingen. Das heißt, es bleibt keine Lebensgrundlage mehr. Wieder eine Vision, die die kleinen Leute betrifft. So heißt auch in beiden Visionen: Wie soll Jakob bestehen, denn er ist klein, oder denn klein ist er? Und am Schluss eben: Jahwe gereut es wird nicht geschehen. Okay, back to English. We go on with the vision 3 and 4. Okay, with vision 3, Amos 7:7-8. This is what he showed me. The Lord was standing on a wall made of tin, with tin in his hand. And the Lord asked me, "What do you see, Amos?" "Tin," I replied. Then the Lord said, "Look, I am bringing tin to the center of my people Israel. I will spare them no longer. The high places of Isaac will be destroyed, and the sanctuaries of Israel will be ruined. With my sword, I will raise again the house of Jeroboam." Vision 4, Amos 8, 1-3. This is what my Lord Yahweh showed me, a basket of ripe fruit. "What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the Lord said to me, "The time is ripe for my people Israel. I will spare them no longer. In that day, declares the sovereign Lord, the songs in the temple will turn to wailing, many, many bodies flung everywhere, silence." Again, I think we can learn interesting things about visions. While in the first two visions, Amos replied to the Lord, he spoke to the Lord. In this case, the Lord asks Amos, "What do you see, Amos?" "Tin," I replied, or a basket of ripe fruit, I answered. So God asked the prophet, the visioner, not about the interpretation. The interpretation is on God's side. He only asks him, what do you see? These are more static visions. There is not this action, and they need interpretation. But the interpretation is with the Lord. You as the prophet only should say what you see. Wir gehen wieder im Deutschen weiter, Vision 3 und 4. Amos 7, Vers 7 bis 8. So hat er mich schauen lassen. Mein Herr stand aufgerichtet auf einer Mauer aus Zinn und in seiner Hand war Zinn. Und Jahwe hat zu mir gesagt, was siehst du, Amos? Und ich habe gesagt, Zinn. Da sprach mein Herr, siehe, ich werde Zinn in die Mitte meines Volkes Israel bringen. Nicht mehr werde ich schonend an ihm vorübergehen. Dann werden die Höhen Israels veröden und die Heiligtümer Israels werden zugrunde gerichtet. Und ich werde mich gegen das Königshaus Jerobeams erheben. Vision 4, Amos 8, 1 bis 3. Solches hat mich sehen lassen, mein Herr Jahwe, und siehe, ein Erntekorb. Und er sprach, was siehst du, Amos? Und ich sprach, einen Erntekorb. Und Jahwe sprach zu mir, das Ende, es könnte auch heißen, die Ernte, kommt zu meinem Volk Israel. Ich werde nicht mehr schonend an ihm vorübergehen. Und wehklagen werden die Sängerinnen des Palastes an jenem Tag. Viele Leichen hingeworfen an jener Stätte. Nach dieser dritten Vision kommt dieser Einschub, den Elke vorhin vorgelesen hat, wo wir merken, wie die Geistlichkeit der damaligen Tage auf diese Vision reagiert hat. Wir lesen hier am Ende der dritten Vision, ich werde mich gegen das Königshaus Jerobeams erheben. Gott macht den Aufstand gegen den König. Und der Priester sagt dann, der Amos macht einen Aufstand. Ich möchte auf diese etwas eigenartige Übersetzung mit der Mauer aus Zinn eingehen. Ich denke, in den meisten Bibeln, die wir lesen, werden wir finden, dass hier von einer Mauer, die mit einem Bleilot aufgerichtet war, gesprochen ist. Man hat dieses Wort, was da steht, bis vor ungefähr 20, 30 Jahren mit dem Wort Blei übersetzt, hat gedacht, dass es Blei heißen muss. Und erst neuere Forschungen haben gezeigt, dass es eigentlich Zinn heißen muss. Aber was soll jetzt eine Mauer aus Zinn sein? Was für einen Sinn würde das ergeben? Welchen Sinn ergibt Zinn? Man muss dazu verstehen, dass Zinn die Grundlage für Bronze ist. Merke, Kupfer und Zinn gibt Bronze, Kupfer und Zink gibt Messing. So hat man das damals in der Schule gelernt. Also Bronze, die Bronzezeit ist noch nicht lang vorbei, als Amos diese Visionen hat. Bronze war eigentlich das Metall, aus dem man alles gemacht hat. Töpfe, Schwerter, Rüstungen, alles. Und man hat erst in jüngster Zeit herausgefunden, dass Zinn in dieser Zeit auch ein Synonym war für Rüstung, für Militär, für Krieg, für militärische Stärke. So wie wir heute sagen, der hat viel Kies, wissen wir, dass er steinreich ist. Ja? Und so war das damals mit Zinn, das war Rüstung. Maybe just in English, the word tin in this time was a synonym for weapons, for guns, for arms, like for military strength. Wenn wir also heute über das Wort Zinn nachdenken, eine Mauer aus Zinn, müssen wir denken, eine stark bewaffnete Mauer, eine militärisch abgesicherte Mauer, eine Mauer aus Stahl. Stahl wäre wahrscheinlich der richtige Ausdruck, wenn wir heute dieses Wort wiedergeben müssten. Was denkt ihr, wenn ihr heute denkt an stählerne Mauern, an militärisch abgesicherte Mauern? Mir kommen ein paar Bilder in den Sinn, die in der letzten Zeit durch die Presse gegangen sind. So wie dieses zum Beispiel. In der Nacht auf den 28. Mai 2014 haben hunderte Afrikaner die Grenzzäune nach Melilla, der spanischen Enklave in Nordafrika, überwunden. Eine Meldung aus der Tagesschau. Wir haben hier einen Stahlzaun, der unseren Wohlstand vor den armen Menschen schützen soll, die in nach Europa dringen wollen. Oder das hier ist das Pressefoto des Jahres vom letzten Jahr. Ein Mann reicht ein Baby durch den Zaun an der ungarisch-serbischen Grenze in Röschke, Ungarn, am 28. August 2015, also noch kein Jahr her. Und dieses Bild hat mich so ein bisschen erinnert an Weihnachten, das kleine Kind, für das kein Platz da war. Oder das nächste, das noch keine 2 Wochen alt ist, eine Meldung von Spiegel.de. NATO-Mission in der Ägäis, wie die Bundeswehr Flüchtlinge abschrecken soll. Im Eiltempo will die NATO die Flüchtlingszahlen auf der Ägäisroute senken. Unter deutscher Führung sollen Boote ausgespäht und Migranten in die Türkei zurückgebracht werden. Rechtliche Probleme werden ignoriert. Ich habe mich gefragt, sind wir denn jetzt eigentlich vollkommen verrückt geworden? Wir schicken unser Militär in die Grenze zwischen 2 NATO-Staaten, nicht um feindliche Truppen abzuwehren, sondern um Schlauchboote mit wehrlosen Leuten abzuwehren. Sind wir völlig verrückt geworden? Oder bin ich jetzt völlig verrückt geworden, dass ich anfange, während der Predigt Pressefotos von vor 2 Wochen zu präsentieren? Ich wäre für eine Rückmeldung dankbar. Nächste Folie, bitte. Siehe, ich werde Zinn in die Mitte meines Volkes bringen. Wenn wir das jetzt verstehen, Zinn heißt Militär, Zinn heißt Waffen. Waffen mitten in die Mitte meines Volkes. Es ging ja damals mitten in die Stadt Samaria, will Gott Waffen bringen. Es ist, glaube ich, kein friedliches Bild, wenn Gott auf der Mauer steht und in die Stadt eindringen will. Und es hatten sich mir einfach diese Bilder nochmal aufgedrängt, die wir alle kennen. Waffen, Zerstörung in der Mitte der Stadt. Ich denke an den 11. September. Diese Zwillingstürme, Zeichen der wirtschaftlichen Stärke unserer westlichen Welt. World Trade Center. Ein Turm, ein Denkmal, ein Beweis unserer Wirtschaftsstärke. Geld regiert die Welt, sagen wir und nehmen das hin. Und da fährt mitten rein Zerstörung. Ist es wirklich nur der böse Islamist, der unsere westliche Freiheit, unser christliches Abendland gefährdet? Oder könnte es auch sein, dass tatsächlich Gott die Feinde wie damals nutzt, um uns Gericht anzukündigen? Ich denke an Paris. Mitten in die Stadt, Waffen, Zerstörung, Tod. Und da habe ich in der Zeit einen Artikel gelesen, da schreibt die Journalistin, es war ein Anschlag auf die heiligsten Werte unserer Gesellschaft, auf Vergnügen und Konsum. Mit dem Vergnügen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, habe den Artikel nicht mehr, aber ich habe mir gedacht, wenn Konsum und Vergnügen die heiligsten Werte unserer westlichen Gesellschaft sind, dann sind wir doch am Baalsdienst viel, viel näher dran als am Gottesdienst. Und was richtet denn Gott im Amos-Buch? Er sagt, ihr lauft fremden Göttern nach. Könnte das nicht auch etwas damit zu tun haben? Und dann denke ich, die Silvesternacht in München. Militär zwar nicht, aber schwer bewaffnete Polizisten in der Mitte unserer Stadt. Wenige Wochen vorher, Hunderte, Tausende von Flüchtlingen kommen an diesem Bahnhof an. Ich bin dran vorbeigelaufen, wenn ich von der Arbeit nach Hause gegangen bin. Der Flüchtlingsstrom reißt ab. Und die Waffen kommen in das Zentrum unserer Stadt. Hat es was miteinander zu tun oder bin ich jetzt wirklich verrückt geworden? In der Vision 4 sagt Jahwe, das Ende kommt zu meinem Volk Israel. Das Volk Israel, der Gotteskämpfer. Wie oft habe ich in meiner über 40-jährigen Karriere als evangelikaler Christ gehört, wir sind das neue Israel, wir sind das neue Gottesvolk. Könnte es sein, dass Gott auch an uns, das neue Gottesvolk, einen höheren Anspruch stellt als an die kleinen Leute draußen in der Stadt, die von Gott nicht so viel wissen? Luther übersetzt hier, reif zum Ende ist mein Volk Israel. Reif sein, das kennen wir im Deutschen. Jetzt ist er reif, das meint Gott hier in dieser Situation. Und dann sagt er in beiden Visionen, nicht mehr werde ich schonend an ihm, an meinem Volk vorübergehen. Okay, I switch to English. The fifth vision, the Lord on the altar. Vision 5, Amos 9, 1-2. I saw my Lord Yahweh. He stood on the altar and he said, strike on the tops of the pillars so that the thresholds shake. Bring them down on the heads of all the people. Those who are left I will kill with a sword. Not one will get away, none will escape. I will keep my eye on them for harm and not for good. So this vision goes directly to the center of the chosen people. It goes to the center of following God. It goes to the temple. And the question is, does this have something to do with us, with the new people of God in the New Testament? Vision 5, Amos 9:1-2. Und ich habe meinen Herrn Jahwe gesehen. Er stand auf dem Altar vor dem Tempel und er sagte, zerschlage das Säulenkapitell, damit die Schwellen erbeben und zerschmettere sie auf ihrer aller Kopf. Den Rest von ihnen töte ich mit dem Schwert. Keiner von ihnen soll entfliehen, keiner entrinnen. Ich richte meine Augen auf sie zum Unheil und nicht zum Heil. Diese Säulenkapitelle, das sind sozusagen diese Traglager. Albrecht müsste mir da ein bisschen mehr helfen, wie das hier ist. Also sagen wir hier unter diesen Balken, die hier oben liegen, da gibt es so Auflager, wo diese ganze Last von dem Dach drauf liegt. Und Gott sagt, schlag da dagegen, dass das Ganze runterbricht. Und die Frage ist, wen trifft das Ganze? Es ist ganz klar, es trifft die Leute im Tempel. Es trifft die Priester, es trifft die, die Gottes Wort verkündigen. Und ein Wort ist mir hier aufgefallen. Es heißt, zerschlag das Säulenkapitell, damit die Schwellen erbeben und zerschmettere sie auf ihrer aller Kopf. Ich stelle es mir so vor, dass da die Säulen im Eingang waren, oben drüber irgendeinen Tragbalken, was auch immer, und unten die Säule. Und ich habe gehört, die Schwelle. Und die Schwelle war ein ganz wichtiges Element im Tempel, im Gottesdienst. Es gab die, die draußen waren, vor der Schwelle, und es gab die, die drinnen waren. Das waren die besonders Heiligen. Und ich frage mich, was sagt jetzt das Neue Testament? Hat nicht Jesus diesen Vorhang, der im Tempel war, heilig und profan voneinander getrennt hat, zerrissen? Und ich frage mich, was machen wir Christen damit? Haben wir vielleicht hier auch hohe Schwellen vor unserem Eingangsbereich, wo wir sagen, ja, wenn du mühselig und beladen und frei evangelisch bist, dann darfst du reinkommen. Aber wenn das Bekenntnis nicht stimmt, dann bleib doch lieber draußen. Haben wir diese Barmherzigkeit Gottes, diese Zuwendung, diese Liebe, wo er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, reduziert auf Leute, die eine bestimmte Voraussetzung erfüllen? Möchte Gott vielleicht auch bei uns die Schwellen beben lassen, dass wir nicht mehr nur hier drin Christsein leben, sondern rausgehen? Now to the last part of my sermon. What about the New Testament? We could say this is an Old Testament text. It was the Old Testament God, and now we are in the New Testament, and Jesus has saved us. We just have to accept what he gives us, and everything is fine. I want to speak very shortly about the text in Matthew 25 about the sheep and the goat. Here, Jesus makes a difference between people following him, having a relation to him, and those not having a relation to him. The difference between the blessed ones and the cursed ones. And one point he says to the blessed, I was a stranger, and you invited me in. And to the cursed he says, I was a stranger, and you did not invite me in. And then at the end he says, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. And whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. From this text I understand clearly that you as the strangers, you are the messengers of Jesus. He says, with you I am coming. And I really ask you, help us to understand what you need, what we can do for you, so that we may understand what we can do for Jesus. Was sagt uns das Neue Testament? Ist es so, dass wir einfach sagen können, Jesus hat alle Schuld ausradiert, wir brauchen es nur annehmen und dann ist es erledigt? Ist es so, wir werden nur gerichtet nach der Jesus-Beziehung? Ja, so ist es. Jesus spricht über diese Beziehung zu ihm in der Geschichte in Matthäus 25, Vers 31 und folgende, wo es um das Weltgericht geht, um die Trennung von Schafen und Böcken, um die Unterscheidung von Segen und Fluch. Und Jesus sagt zum Segen, ich unter anderem, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Und vom Fluch, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Und dann sagt er zu denen, geht weg von mir. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und was ihr nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Ich verstehe Gott heute so, und ich bin nicht der Pressesprecher Gottes und bitte euch, liebe Geschwister, ganz herzlich zu prüfen, was ich euch sage, ob das ist, was Gott zu euch sagen möchte. Ich verstehe Gott so. Eure Gottesbeziehung, liebe FEG, FFB, zeigt sich nicht zuerst im schönen Lobpreis, nicht im korrekten Bekenntnis, nicht im Aufstehen oder Sitzenbleiben beim Singen, nicht im Erheben oder Falten der Hände, nicht in eurem Bibelwissen, nicht in der Anzahl oder Dauer eurer Gebete, nicht in der korrekten Sexualethik, nicht in eurer Bekehrung, nicht in den Geistesgaben, nicht in eurer Einheit in der Gemeindeversammlung, sondern im Umgang mit den Armen und Fremden. Ich will dir im Fremden, in dem jungen Mann mit dem Smartphone, in der muslimischen Mutter, im afrikanischen Tanz, in der unverständlichen Sprache begegnen. Deshalb komme ich so, in tausendfacher Weise, im Fliegerhorst, im Asylcontainer, in deiner Straße, in deiner S-Bahn, in deinem Gottesdienst, an euren Grenzen zu dir. Bist du bereit, mir, dein Land, deine Stadt, dein Haus, deinen Geldbeutel, dein Gemeindehaus, deinen Gottesdienst, deine Schule, dein Herz zu öffnen? Ich möchte auf diese Anfrage, die ich so für mich verstanden habe, antworten mit einem Gebet in einem Gedicht, das ich jetzt zum Schluss vorlesen möchte. Komm in unsere stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe werben. Überwinde Macht und Geld, lass die Völker nicht verderben. Wende Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin. Komm in unser reiches Land, der du Arme liebst und Schwache, das von Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache. Schaff aus unserem Überfluss Rettung dem, der hungern muss. Komm in unsere laute Stadt, Herr, mit deines Schweigens Mitte, dass wer keinen Mut mehr hat, sich von dir die Kraft erbitte, für den Weg durch Lärm und Streit hin zu deiner Ewigkeit. Und dann kommt ein Vers, der mir sehr schwer fällt zu beten, weil ich mein festes Haus liebe, weil ich die Sicherheit der Wohnung sehr zu schätzen weiß. Ich möchte ihn trotzdem vorlesen. Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen, mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen. Denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. Komm in unser dunkles Herz, Herr, mit deines Lichtes Fülle, dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz deine Wahrheit uns verhülle, die auch noch in tiefer Nacht Menschenleben herrlich macht. Amen. Und dann habe ich hier unten noch ein Bild angefügt. Ein Bild von unserem schönen, stylischen, reichen und leeren Gemeindehaus. So wie es sich über den großen Teil der Woche darstellt. Wir haben hier das, was unser Landrat im ganzen Landkreis händeringend sucht. Platz, wo man Feldbetten aufstellen könnte. Hat unser Reichtum etwas mit der Armut unserer Geschwister zu tun? Lass uns doch darüber nachdenken, Gott fragen, miteinander reden in unseren Hauskreisen, beim Kaffee, wo auch immer. Dankeschön.